neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute der versteckte Rassismus, Afrika im Schulbuch. Ein Online-Vortrag von Dr. Elina Mahner von der HAW Hamburg. Sie sprach am 8. Februar 2022 auf Einladung des AK Kolonialgeschichte Mannheim und der GEW Mannheim.
Elina Mahner, Arbeitsstelle Migration der Hochschule für Arbeit und Wirtschaft in Hamburg. Sie ist freie Autorin, Forscherin, Dozentin, Leiterin des EU-Projekts Image of Africa in Education, IMAFREDO, der Universität Hamburg. Ihre Arbeitsgebiete sind Rassismus, Kolonialgeschichte und Postkolonialismus. Sie ist Mitglied eines AutorInnen-Kollektivs, das einen rassismuskritischen Leitfaden herausgegeben hat. Der Vortrag heute, ein Ausschnitt aus ihrem vielfältigen Engagement. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der versteckte Rassismus, Afrika im Schulbuch. Frau Dr. Mahner, Sie haben jetzt das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und auch für die Einladung. Und vielen Dank an alle, die zugeschaltet haben. Ich werde jetzt meine Folien teilen. Ja, können Sie das sehen? Wunderbar. Gut, dann willkommen zu meinem Vortrag, den ich genannt habe, der versteckte Rassismus, Afrika in Schulbuch, und sowohl das Wort versteckt als auch Afrika habe ich in Anführungsstriche gesetzt, aus gutem Grund, denn der Rassismus in den Schulbüchern ist nur für bestimmte Leute versteckt, und zwar für solche, die selbst von Rassismus scheinbar nicht betroffen sind, zumindest nicht nachteilig betroffen. Für schwarze Schülerinnen und Schüler hat die Studie gezeigt, der Rassismus durchaus offensichtlich. Afrika habe ich in Anführungsstriche gesetzt aus dem Grund, weil es sich hier nicht um einen geografischen, historischen, sozialen, kulturellen oder wie auch immer Ort handelt, sondern um eine weiße koloniale Fantasie, die hier sozusagen, die hier sich widerspiegelt, oder die Projektionen, die auf die auf die Schulbücher. Also zum Inhalt des Vortrages: Ich werde im ersten Teil des Vortrages die Studie vorstellen, die Image of African Education Studie. Einmal kurz die Befunde zusammenfassen. Dann werde ich den Begriff rassistisches Wissen einführen, denn es geht ja um dieses rassistische Wissen, was die Schulbücher vermitteln, und dann die Ergebnisse der Schulbuchanalyse anhand des Modells des rassistischen Wissens Ihnen vorstellen. Im zweiten Teil werde ich den rassismuskritischen Leitfaden kurz vorstellen, als eine Möglichkeit, als ein Werk, wo Sie sozusagen Werkzeug und Unterstützung finden können im Umgang mit den Lehrmaterialien, beziehungsweise wenn Sie eigene Lehrmaterialien erstellen wollen. Dann werde ich kurz auf Neuerscheinungen auf den Schulbuchmarkt zu sprechen kommen, und im letzten abschließenden Teil im Ausblick Ihnen konkrete politische Maßnahmen vorstellen, die wir in Hamburg an der HAW im Rahmen eines anderen Projekts erarbeitet haben. Okay, also IMAFREDO, dieses Image of Africa in Education Projekt, habe ich an der Universität Hamburg in den Jahren 2012 bis 2013 geleitet, beziehungsweise von 12 bis 13 war das ein von der EU finanziertes Projekt. Und danach lief die Arbeit hauptsächlich ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit den Expertinnen aus Praxis und Forschung, mit denen ich mich im Laufe des Projekts vernetzt habe. Und das Projekt, also das Thema des Projekts war Darstellung von Afrika, Schwarzsein und Weißsein in Bildungsmaterialien und ihre Auswirkung auf Rassismus in der Schule. Das heißt, es ging nicht nur um eine reine Buchanalyse, sondern auch um eine Wirkungsanalyse. Das heißt, ich habe circa 50 unterschiedliche Schulbücher gesichtet und analysiert, und zwar quer durch, also hauptsächlich Sekundar 1, quer durch Schulbuchverlage, quer durch Fächer und Bundesländer und Schulformen und Jahrgänge. Denn der Schulbuchmarkt ist also schier unübersichtlich. Es gibt wirklich zig hunderte Schulbücher auf dem deutschen Schulbuchmarkt. Und dazu habe ich Gruppendiskussionen mit SchülerInnen geführt, auch mit schwarzen SchülerInnen insbesondere, und auch Interviews mit ihren Lehrenden. Und die Ergebnisse dieser Studie, aber auch viele weitere Informationen zum Thema Rassismus und Schulbücher finden Sie in dem Sammelband, den ich zusammen mit meinem Kollegen Papa So herausgebracht habe, 2015. Dort finden Sie unterschiedliche Beiträge, zum Beispiel, also nicht nur über die Studie selber, sondern zum Beispiel einen Beitrag darüber von Felicitas McGilchrist, wie Schulbücher überhaupt produziert werden. Oder auch einen Beitrag von Dr. Astrid Velio darüber, welche psychischen Auswirkungen Rassismus auf junge Menschen hat. Also es ist wirklich sehr breit gestreut. Genau. Also ganz kurz die Befunde zusammengefasst, wirklich sehr kurz auf einer Folie. In allen Schulbüchern, die wir untersucht haben, haben wir eine Reproduktion rassistischen Wissens über Afrika, Schwarzsein und auch Weißsein vorgefunden. Und diese Reproduktion rassistischen Wissens hat auch Auswirkungen, konkrete Auswirkungen auf schwarze SchülerInnen, und zwar indem ihre Menschenrechte verletzt werden und auch das Recht auf Bildung. Es hat aber natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen SchülerInnen, auch auf weiße SchülerInnen und auch auf Lehrkräfte. Und zwar wird auf diese Art und Weise rassistische Erziehung reproduziert. Also die Kinder lernen quasi Rassismus in der Schule. Und das ist natürlich nicht im Sinne unserer Bildung. Und deswegen ist das ein wirklich ernstzunehmendes Problem. Jetzt einmal auf die Grundlagen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Definitionen, was Rassismus überhaupt ist. Und bevor ich jetzt weiterfahre mit meiner Analyse, möchte ich die Definition hier vorstellen, von der ich ausgegangen bin in meiner Studie und auf der auch der rassismuskritische Leitfaden basiert. Also wir verstehen Rassismus in erster Linie als eine Ideologie von Herrschaft und Dominanz, die dazu dient, die ungleiche Verteilung von Macht, Privilegien, Ressourcen und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zugunsten von Weißen zu legitimieren und zu stabilisieren. Und das werde ich im Weiteren nochmal vertiefen. Wir sprechen auch von Rassismen im Plural, weil wir darunter eine strukturelle, institutionelle und individuelle Diskriminierung rassifizierter Gruppen verstehen. Das heißt, wir sprechen von antischwarzen Rassismus, aber auch von antimuslimischen Rassismus, antiasiatischen Rassismus, Antisemitismus, Rassismus gegen Sinti und Roma und so weiter. Aber in diesem Vortrag habe ich den antischwarzen Rassismus im Fokus. Rassismus gegen schwarze Menschen, der eine lange Geschichte auch in Deutschland hat und als Folge der kolonialen Ausbeutung des afrikanischen Kontinents bis heute von großer Wirkmächtigkeit ist. Okay, und ich habe jetzt auch schon die Bezeichnungen verwendet, schwarz und weiß. Und jetzt möchte ich nochmal genau definieren, was damit gemeint ist. Also weder schwarz noch weiß bezieht sich auf biologistische Merkmale. Also es geht nicht um Haut und Farben und Melaningehalt. sondern das sind sozial und historisch konstruierte Gruppen, das sind Konstrukte. Schwarz bezieht sich auf das Selbstverständnis einer Personengruppe, die als Reaktion auf die Abwertung ihrer afrikanischen Herkunft im rassistisch konstruierten Machtgefüge von Weiß-Schwarz ihr Bewusstsein genau daraus ableitet, Schwarz als positiv umdeutet und dies durch Großschreibung signifikant macht. Also das heißt, Schwarz ist ein emanzipatorischer, ein politischer Begriff. Und um das sozusagen zu betonen, wird Schwarz als Adjektiv mit einem großen S geschrieben. Und Weiß genauso wenig, hat es mit Biologie zu tun, sondern Weiß beschreibt die Gruppe, die durch Rassismus privilegiert wird. Es ist ja häufig so, dass wenn wir von Rassismus sprechen, der Fokus auf Diskriminierung liegt, also wer wird und wie und warum diskriminiert. Und ganz oft wird dabei vergessen, dass wo eine Diskriminierung ist, auch unbedingt eine Privilegierung stattfindet. Also wenn eine Gruppe diskriminiert wird, profitiert eine andere Gruppe davon. Und im Falle von Rassismus sind das die weißen Menschen, die von dieser Diskriminierung profitieren bzw. privilegiert werden. Und Weiß dann wird natürlich klein dann geschrieben, also es ist kein politischer widerständige Selbstbezeichnung wie Schwarz. Sie werden auch häufig sehen, dass Weiß kursiv geschrieben wird, um diesen konstruierten Charakter sozusagen zu betonen. Also diese rassistische Ideologie basiert auf einer Idee, und das ist die Idee der sogenannten Rasse. Und obwohl die Idee der Rasse, obwohl wir heute, ja, das ist eine Vorstellung, dass Menschen sich in Rassen einteilen lassen. Diese Vorstellung ist nicht mehr up to date und wird heute eigentlich offiziell nicht mehr gelehrt. Aber trotzdem ist sie sehr, sehr tief in unserem Denken verwurzelt. Also wir reproduzieren diese Vorstellung, auch wenn wir den Begriff Rasse in dem Sinne auch nicht mehr so verwenden. Und das ist auch etwas, was gar nicht so alt ist, ist eine relativ neue Idee der Rasse, der menschlichen Rasse. Sie wurde konzipiert in Europa des 18. Jahrhunderts, in der Zeit der sogenannten europäischen Aufklärung, und hatte eine ganz bestimmte Funktion, und zwar einen ideologischen Konflikt zu lösen. Und dieser ideologische Konflikt entstand dadurch, dass auf der einen Seite Europa in der Zeit der Aufklärung nach den Werten der Egalité, Liberté, Fraternité für die gesamte Menschheit gestrebt hat, also die Werte für Gleichheit und Freiheit und Brüderlichkeit, diese Ideen, die bis heute unser Verständnis von Demokratie, von Menschenrechten und so weiter prägen. Und gleichzeitig aber expandierte Europa gerade zu der Zeit besonders aggressiv nach außen, und anhand dieser Expansion gingen dann koloniale Verbrechen gegen die Menschheit. Also wir dürfen nicht vergessen, dass etwa 84% der gesamten Welt durch europäische Mächte beherrscht wurde. Dabei ist Europa ein ganz, ganz kleiner Kontinent, auch wenn unsere Weltkarten das verzerren und uns ein anderes Bild darstellen, wo Europa viel größer aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Und wenn ich von kolonialen Verbrechen gegen die Menschheit spreche, was meine ich damit? Nun, angefangen im späten 15. Jahrhundert mit systematischer Vernichtung und Versklavung der BewohnerInnen Süd- und Nordamerikas, und dann fortgesetzt mit der Maafa, das ist der Begriff aus Swahili und steht für die Verschleppung und Versklavung afrikanischer Menschen in die Amerikas von dem Historiker Davidson, 300 Jahre organisierter und systematischer Grausamkeit bezeichnet. Und dann in den kolonialisierten Ländern Zwangsarbeit, also systematische Zwangsarbeit, Konzentrationslager, Genozide, Raub von Ressourcen und Kulturschätzen, Vernichtung von Wissen. Also ganz massive und jahrhundertelange andauernde Verbrechen gegen die Menschheit, die zig Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Und so hat die Wissenschaft und die Rolle der Wissenschaft ist entscheidend in dieser Zeit der sogenannten europäischen Aufklärung, wo die Wissenschaft eine sehr entscheidende Rolle angefangen hat zu spielen für das Weltbild, was die Menschen so hatten, für das, was als richtig oder falsch angesehen wurde. Und die Wissenschaft suchte nach Rechtfertigungen dafür, dass diese Werte der Aufklärung in kolonialen Verhältnissen nicht für alle Menschen gleichermaßen galten. Und entstand das rassistische Wissen, also das Wissen über uns und die kolonialisierten anderen, welches die so konstruierten anderen entmenschlicht und somit Diskriminierung legitimiert. Also diese Entmenschlichung, also diese Vorstellung, es gibt die anderen, es gibt andere Rassen und sie sind aber keine richtigen Menschen. Wenn sie keine richtigen Menschen sind, dann gibt es auch keinen Konflikt mehr mit der Diskriminierung und mit der Ausbeutung und mit den Morden, mit der Versklavung, mit der Zwangsarbeit und mit den ganzen Verbrechen. Und dieses rassistische Wissen wird seit der Zeit systematisch produziert und reproduziert und ist bis heute entscheidend für Rechtfertigung jeglicher Art von rassistischer Diskriminierung. Jetzt möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich einige rassistische Zitate hier reproduzieren werde. Was ist dieses rassistische Wissen? Nun, es basiert auf vier Paradigmen, dem der Antithese, der Hierarchie der sogenannten Rassen, der Geschichtslosigkeit des afrikanischen Kontinents, also gerade für antischwarzen Rassismus partikular, und dem Modernitätsnarrativ. Und ich werde jetzt im Folgenden auf jedes dieser einzelnen Paradigmen eingehen und Ihnen zeigen, wie das in der Zeit der Aufklärung konzipiert wurde und wie sich das in den heutigen Schulbüchern reflektiert. Fangen wir an mit der Antithese. Also die Antithese ist eine Konstruktion der sogenannten anderen als das Gegenteil von dem, was man selber sein möchte. Also auf die anderen wird alles projiziert, was man nicht sein möchte. Und somit ist die Antithese auch identitätsstiftend für die Wir-Gruppe. Und als Beispiel möchte ich Hegels Philosophie der Geschichte, also Vorlesung zur Philosophie der Geschichte vorstellen, die er in 1830er Jahren in Berlin gelehrt hat und auch verschriftlicht hat. Und dort hat Hegel einen sogenannten Afrikaner konstruiert und ihm bestimmte Eigenschaften zugesprochen, wie unfrei, unvernünftig, irrational und willenlos. Und auf diese Art und Weise hat Hegel implizit den sogenannten Europäer als frei, vernünftig, rational und im Besitz seines Willens konstruiert, als überlegen konstruiert. Und er hat auch wörtlich den so von ihm konstruierten Afrikaner auch entmenschlicht, indem er eben das sagte, was er hier nicht unbedingt nochmal vorlesen muss. Ja, und wo finden wir diese Antithese in den heutigen Schulbüchern? Also als erstes, also es ist wirklich das Offensichtlichste sozusagen, diese Antithese. Afrika wird als das Gegenbild von Europa und dem Westen konstruiert. Und dabei liegt der Fokus auf Mängeln und Defiziten in Afrika. Also was die alles nicht haben und dann per Default sozusagen hier aber. Auch die Zielgruppe, also die Zielgruppe der Schulbücher, die sogenannten, also was die Subjekte sozusagen, sind als weiß deutsch gedacht, während schwarze Menschen als Objekte auftauchen, die werden im Unterschied dazu markiert, geändert, also zu den anderen gemacht und objektiviert und als Untersuchungsobjekte behandelt. Also schwarze SchülerInnen werden als Zielgruppe sozusagen gar nicht mitbedacht. Am deutlichsten sieht man die Antithese bei Abbildungen. Also in den Abbildungen, auf denen schwarze und weiße Menschen gleichzeitig vorkommen, werden sie stets antithetisch dargestellt. Als passiv versus aktiv, arm und wohlhabend, krank, gesund, unwissend, wissend, traditionell, modern, unvernünftig, vernünftig, unterdrückt, emanzipiert, polygam, monogam, fremd, zugehörig, Punkt, 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 Punkt. Also diese Liste kann man noch endlos weiter fortsetzen. Das ist tatsächlich auf jeder Abbildung so der Bücher, die ich analysiert habe. Dann die Hierarchie. Nun, es ist ja so, dass es nicht ausreicht, dass diese sogenannten Rassen als Gegensätze konstruiert werden oder wurden, sondern sie stehen in einem ganz bestimmten hierarchischen Verhältnis. Und unterschiedliche Wissenschaftler der Zeit, der Aufklärung, haben unterschiedliche Konzepte von wie viele Rassen, also zwischen 44 unterschiedliche Rassen, die haben unterschiedliche Ideen dazu gehabt, aber dem stets, den allen gleich war, dass die sogenannte weiße Rasse an der Spitze dieser Hierarchiepyramide ist. Und dazu ein Zitat von Immanuel Kant, einem anderen sehr berühmten Philosophen der Aufklärung. Und er hat dann auch seitenlang sich darüber geschrieben, wie, also diese, also jede seiner der unterschiedlichen Rassen, die er da definiert hat, welche Eigenschaften die hätten oder nicht hätten. Und wie man sie sozusagen zum Dienste des weißen Mannes, wie man sie behandeln soll, damit sie dem weißen Mann am besten dienen können. Seitenlang von Immanuel Kant. Ja, und wo finden wir diese Hierarchie in den Schulbüchern? Nun zum Beispiel im Sprachgebrauch. Also der Sprache, die Sprache, die verwendet wird, wenn man über Afrika spricht, ist eine andere, eine bestimmte Sprache, die Primitivität suggeriert. Also man spricht über das Gleiche, aber es werden unterschiedliche Begriffe verwendet. Das heißt, wenn man über den Westen spricht, sprechen wir nicht von Stamm, also nicht in der heutigen Zeit. Stämme ist etwas in der Vergangenheit, etwas Wildes, Primitives. Wir sprechen auch nicht von Häuptlingen und wir sprechen auch nicht von Aberglaube. Auch abwertende koloniale Bezeichnungen, die ich hier einfach durchgestrichen habe als Zeichen dafür, dass ich das nicht gerne reproduzieren möchte, auch wenn ich das tue, werden kommentarlos verwendet in den Schulbüchern. Das sind aber keine Selbstbezeichnungen, das sind koloniale abwertende Bezeichnungen aus weißer kolonialer Perspektive. Nach wie vor verwenden einige Werke das herabsetzende und entmenschlichende N-Wort, also schreiben es aus. Oder zum Beispiel, indem koloniale Eroberungen als Entdeckungen bezeichnet werden. Auch hier haben wir eine Hierarchie, denn wer sind die Entdeckerinnen und wer sind die Entdeckten? Also wer entdeckt wen? Diese kolonialen Konstrukte transportieren rassistische Konzepte und wenn Sie sich dafür interessieren, mehr zur Sprache, zu rassistischen Botschaften und Konstrukten in der Sprache zu erfahren, kann ich Ihnen das kritische Nachschlagewerk von Arndt und Ofeate Alazad empfehlen, wie Rassismus aus Wörtern spricht. Also unser Sammelband, wie Rassismus auf Schulbüchern spricht, wurde sozusagen nach dem benannt, mit Einverständnis der beiden Herausgeberinnen natürlich. Es ist so ein dickes Buch, aber es ist wirklich, es sollte, also ich finde, das sollte tatsächlich in jeder LehrerInnenbibliothek vorhanden sein, weil man da sehr viele Begriffe auch nachschlagen kann und verstehen kann, wie die Historie ist, wie die Genese dieser Begriffe ist. Die Hierarchie wird auch deutlich, indem der Begriff menschenunwürdiges Leben auf dem afrikanischen Kontinent sehr, sehr häufig vorkommt, also quer durch alle Verlage und alle Bücher. Also Armut, Katastrophen, Kriege werden einseitig, zusammenhanglos und überzeichnet dargestellt und es wird dann der Eindruck vermittelt, als sei das Leben in Afrika von Leid und Entbehrungen dermaßen geprägt, dass es kaum lebenswert sei. Es gibt natürlich auch die andere Seite, diese Exotisierung, indem die Menschen dann irgendwie als so arm und glücklich dargestellt werden, die tanzen und trommeln, aber auch hier ist eine Hierarchie, also deren Leben ist so simpel als Gegensatz von unserem sehr komplexen Leben. Und wenn man sich anschaut, in welche Rollen Afrikanerinnen bekommen in den Schulbüchern, dann sind das fast ausschließlich Opferrollen, ob in historischen Zusammenhängen als Versklavte oder in der Gegenwart als Opfer von Katastrophen, Chaos, Korruption und so weiter. Aber auch Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland und Schwarzdeutsche, wenn sie überhaupt vorkommen, kommen häufig eben in Opferrollen vor oder als Fremde. Das heißt, schwarze Menschen treten kaum als selbstbestimmende Akteure in den Schulbüchern auf. Aber auch wenn man sich anschaut, welche Quellen werden zitiert, welche Quellen werden herangezogen in den Schulbüchern, so stellt man fest, dass afrikanische Expertinnen kaum zitiert werden. Und wenn sie zitiert werden, wird das häufig auf eine Art und Weise gemacht, dass das etwas ist, was nicht so wirklich ernst zu nehmen ist. Also es wird dann, das Wissen, wenn das gebracht wird, wird das dann gleich wieder relativiert. Kinder- und Jugendbücher über Afrika, die empfohlen werden, sind fast ausschließlich von weißen Autorinnen verfasst. Das heißt, afrikanische bzw. afrodiasporische Literatur, Geschichtsschreibung, Berichterstattung fehlen in den Schulbüchern und somit wird das weiße Wissen über Afrika als etwas Objektives und Universelles angesehen und nicht so das Eigenwissen. Jetzt kommen wir zur Geschichtslosigkeit. Das ist ein Mythos, der sich wirklich sehr, sehr penetrant hält. Auch wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, uns dann klar wird, wie absurd diese Vorstellung ist, dass der Kontinent, denn wenn überhaupt, in der Menschheitsgeschichte, also der älteste Kontinent in der Menschheitsgeschichte, dann nichts zur Menschheitsgeschichte beigetragen haben sollte. Also wenn überhaupt, dann ist er am reichsten sozusagen an Geschichte. Und da ist auch Hegel sehr bezeichnend zur Entstehung von diesem Mythos, indem er in seiner Vorlesung in der genannten über die Philosophie der Geschichte Afrika sozusagen nur an einer Stelle kurz erwähnte, um zu sagen, dass Afrika kein geschichtlicher Weltteil sei. Und das ist etwas, was bis heute sich sehr hartnäckig hält, weil wir kaum etwas lernen über Geschichte. Also diese Geschichtslosigkeit, wenn wir uns die Schulbücher anschauen, beginnt die Geschichte Afrikas mit der sogenannten Entdeckung durch die Europäer. Und eigene Geschichte des Kontinents wird vollständig ausgeblendet oder wie in einem zwei Büchern auf eine Seite sehr verniedlichend zusammengefasst. Also besteht, ja, auch dort gab es irgendwie Königreiche und so weiter, aber das sind alle eingegangen, weil sie nicht in der Lage waren, also sie haben es nicht hingekriegt, sich selbst zu verwalten. Also es ist ein koloniales Denken, koloniale Art und Weise. Die AfrikanerInnen seien nicht in der Lage, sie selbst zu regieren, als Rechtfertigung für Kolonialismus. Also der Beitrag Afrikas zur Menschheitsgeschichte fehlt vollkommen. Und auch die Kolonialgeschichte wird hauptsächlich aus der weißen eurozentristischen Sicht behandelt, also aus der Sicht der Kolonialisten, Kolonisatorinnen. Und Widerstand der Versklavten, antikoloniale Befreiungskriege, Kämpfe um die Unabhängigkeit in den afrikanischen Ländern werden kaum erwähnt. Aber auch die schwarze deutsche und schwarze europäische Geschichte fehlt komplett. Also es fehlt auch der Beitrag schwarzer Menschen überhaupt zur Menschheitsgeschichte. Genau, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Paradigma angekommen. Und das ist, ich nenne das Modernitätsnarrativ. Das Modernitätsnarrativ prägt unser Weltbild entscheidend, ist aber auch nur eine Idee, also eine Idee, ein Modell, ein Konstrukt, was aus der Zeit der Aufklärung, auf die Zeit der europäischen Aufklärung zurückzuführen ist. Und Stuart Hall beschreibt das so: Die Denker der Aufklärung glaubten, dass es nur einen Weg zur Zivilisation und zur sozialen Entwicklung gäbe. Und dass alle Gesellschaften auf derselben Skala als früh oder spät, tiefer oder höher stehen, eingeordnet werden können. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, der alle sozusagen von Natur aus zu folgen haben, mit dem Ziel der sogenannten westlichen Zivilisation. Also der Westen ist sozusagen das Ziel. Und der Westen ist da tatsächlich auch schon angekommen, während alle anderen in derselben Zeit viel langsamer vorangekommen sind, beziehungsweise gar nicht. Und wir können dann sie alle auf dieser Skala so einordnen und nach den westlichen Kriterien dann gucken, ob jemand im letzten Jahrhundert oder im Mittelalter oder gar noch in der Steinzeit lebt. Und das wird in Schulbüchern auch sehr konkret reproduziert. Und dieses Modernitätsnarrativ wurde zu Zeit des Kolonialismus auch dafür eingesetzt, um, also die Bürde des weißen Mannes sozusagen, um ein Gedicht von Kipling zu zitieren, der weiße Mann hätte die schwere Bürde, eben diese armen Völker, kolonisierten Völker aus ihrer Zurückgebliebenheit zu befreien. Und nach dem offiziellen Ende des Kolonialismus aber ist diese Art und Weise, ist dieser Narrativ sozusagen weiter in die Diskurse eingegangen, wenn es um Entwicklung überhaupt geht. Also diese ganzen Begriffe Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, entwickelte Länder, Entwicklungsländer, Schwellenländer, das alles basiert auf diesem Modernitätsnarrativ. Und es ist auch sehr, sehr schwer, sozusagen außerhalb dieses Modells überhaupt die Welt zu denken, weil wir das so verinnerlicht haben. Und das sehen wir auch in den Schulbüchern wieder gespiegelt. Also der koloniale Entwicklungsbegriff wird meist unhinterfragt einfach übernommen und Afrika gilt als unterentwickelt und die westliche Welt als entwickelt. Und der Westen gilt auch uneingeschränkt als Vorbild für Wirtschaft, Staatsform, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Schönheit, Lebensentwürfe. Und in Zusammenhang mit Afrika werden aber Themen wie Innovation, Technik, Bildung, Forschung, Mode, Film, Literatur so gut wie nie behandelt. Also das existiert da nicht. Das ist etwas, was dem Westen sozusagen vorbehalten bleibt. Und bestimmte Gesellschaften dienen sogar als Beispiele für evolutionshistorische Menschheitsforschung. Also es wird behauptet, dass sie seien historisch eingefroren und hätten gar keine Entwicklung erfahren. Dagegen jegliche Art von Fortschritt in Afrika wird häufig als eine verdienstvolle Leistung des Kolonialismus beschrieben, bezeichnet. Also es werden da so Pro- und Kontra-Argumente zum Kolonialismus aufgemacht, wo SchülerInnen sozusagen als Aufgabe bekommen, ja, welche Vorteile brachte Kolonialismus? Und da steht ja, Eisenbahn wurden gebaut und medizinischer Fortschritt und so weiter. Also es ist dieses Modernitätsnarrativ als Legitimation für die Verbrechen gegen die Menschheit bis heute in den Schulbüchern eingesetzt. Ja, genau. Also ich habe Ihnen versucht, sozusagen diese Narrative oder diese Paradigmen des rassistischen Wissens seit der Zeit der Aufklärung bis heute in einer sehr kurzen Zeit und sehr verkürzt darzustellen. Und jetzt komme ich zu einem Werkzeug, was wir versucht, also ein Autorinnenkollektiv bestehend aus 25 Expertinnen aus Forschung, Wissenschaft und Praxis in diesem Bereich, die wir versucht haben zusammenzustellen, zur Reflexion bestehender und Erstellung neuer didaktischer Lehr- und Lernmaterialien eben zu diesen Themen. Den finden Sie online, zum Beispiel auf dem Bildungsserver, aber auch bei vielen anderen Online-Seiten. Und einmal ganz kurz zum Leitfaden. Also am Anfang stellen wir da die Grundlagen, unsere theoretischen Grundlagen vor, den rassismuskritischen Ansatz, das kritische Weißsein und den menschenrechtsbezogenen Ansatz. Das zweite Kapitel widmet sich der Methodik und der Didaktik. Im dritten Kapitel geht es um Inhalte, also welche Inhalte können besprochen werden und vor allem wie, also welche Fallstricke gibt es auch dabei, rassistisches Wissen zu reproduzieren, wenn man über bestimmte Themen spricht. Ein ganzes Kapitel ist dem Umgang mit Sprache, Bildern und Quellen gewidmet. Und das letzte Kapitel ist den Zielgruppen gewidmet. Und im Anhang finden Sie auch ein paar Beispiele von Lehr- und Lehrkonzepten und Initiativen. Ich muss dazu sagen, der Leitfaden wurde 2015 herausgegeben. Das heißt, einige der Initiativen, die dort benannt sind, waren zu der Zeit gerade, standen sozusagen in den Kinderschuhen, also standen ganz am Anfang und sind jetzt sehr groß geworden. Andere Initiativen gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Dafür gibt es viele neue Initiativen. Also es würde sich lohnen, da auch ein Update zu machen, was wir vielleicht auch demnächst vornehmen werden. Ja, ein wichtiges Kriterium ist für alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die rassismuskritische Grundhaltung. Das heißt, oft wird nach Methoden gefragt, ja, welche Methode ist denn rassismuskritisch? Aber fast jede Methode kann sowohl konstruktiv als auch diskriminierend sein. Also es braucht eben diese rassismuskritische Grundhaltung, die aber einen kontinuierlichen Lern- und Veränderungsprozess erfordert. Denn, wie ich versucht habe darzustellen, wir sind alle in diesem rassistischen System sozialisiert. Wir haben alle dieses rassistische Wissen gelernt. Unser Weltbild basiert auf rassistischen Vorstellungen. Wir reproduzieren Rassismus ständig. Und es erfordert eben einen ständigen Reflexionsprozess, einen kontinuierlichen Lernprozess, um diese rassismuskritische Haltung zu erlangen oder zu bewahren. Also es ist nie zu Ende. Und ganz wichtig ist auch die Beteiligung von Expertinnen, ob sie Materialien erstellen oder Unterricht gestalten oder Projektwochen oder Workshops. Sie müssen das nicht alles selber machen. Es gibt Expertinnen zu diesen Themen und es ist wichtig, auch auf sie einfach zurückzugreifen. Im rassismuskritischen Leitfaden haben wir auch kritische Fragen definiert. Einige von denen ich hier vorstellen werde, die Ihnen helfen können, eben Materialien oder es müssen auch nicht Lehrmaterialien sein, auch Filme, Bücher, Sendungen, alle möglichen Medien zu befragen, rassismuskritisch zu befragen. Und diese Fragen sind, wer spricht, aus welcher Perspektive, welcher Position, wer wird angesprochen, wer darf entscheiden, wer wird wie repräsentiert. Ganz wichtig, wer sind die WissensträgerInnen? Wessen Wissen wird als relevant erachtet? Was wird als wissenschaftlich erachtet und was als unwissenschaftlich abgewertet? Welche Kategorien und Begriffe, um die Welt zu erklären und einzuteilen, werden wie benutzt? Was wird als normal angesehen und dargestellt und was als abweichend und anders? Und ganz wichtig auch, was fehlt? Ganz viel Wissen über afrikanische Länder fehlt ja in den Schulbüchern. Genau, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, ob ich jetzt noch über dieses neue Buch sprechen sollte. Ja, gut, mache ich. Genau, also ich möchte natürlich sagen, dass ich diese Studie, hauptsächlich diese Analyse 2012 bis 2013 durchgeführt habe. Seitdem schaue ich mir immer regelmäßig Schulbücher an, aber jetzt nicht mehr so systematisch. Und muss leider sagen, dass rassistische Bilder, Sprache und Narrative sich auch bei neueren Ausgaben aller großen Verlage immer wieder finden. Ich muss dazu sagen, dass Schulbücher auch eine sehr lange Lebenszeit haben. Also die Bücher von 12, 13 sind bis heute auch noch im Umlauf. Allerdings gibt es auch, Versuche, etwas zu verändern. Die muss ich natürlich auch erwähnen. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel vorstellen von einem neuen Geografiebuch, das letztes Jahr herausgekommen ist vom Klett Verlag Terra 7 für Sachsen, wo ich sage, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Warum? Also erstens wird dort Afrika in ihrer Größe und Diversität dargestellt. Also es wird betont, das ist ein großer Kontinent mit sehr viel Diversität, mit 2000 Sprachen, 54 Ländern etc. Es findet sich in diesem Buch auch kein Poverty Porn. Das ist etwas, was andere Schulbücher wirklich durchzieht. Eben diese Bilder von abgemagerten Körpern, von verhungernden Kindern mit Fliegen auf den Augen und so weiter. Das findet sich nicht dort. Auch das kolonial-rassistische Afrika-Bild, was wir alle haben, wird hinterfragt. Also das, so startet das Schulbuch tatsächlich. Und dazu benutzen sie den TED-Talk von Chimamanda, von der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, Danger of a Single Story, das ich auf meinem letzten Slide auch verlinkt habe und Ihnen sehr empfehlen würde, alle, die das nicht kennen. Es gibt es auch mit deutschen Untertiteln. Es gibt einen Rückgriff auf afrikanische und afrodiasporische Kulturproduktion, also ob jetzt der Film Black Panther oder ob so Kulturfestivals auf dem afrikanischen Kontinent oder schwarzer deutsche Hip-Hop und so wird das zitiert. Also das schon ist auch sehr neu auf jeden Fall. Auch afrikanische und afrodiasporische Menschen treten als Akteurinnen auf. Der Widerstand auf dem afrikanischen Kontinent, historisch und auch gegenwärtig, wird thematisiert, wie zum Beispiel der Widerstand gegen die ungerechte Landverteilung in Namibien, was ja eine Folge des deutschen Kolonialismus ist. Innovationen und Entwicklungen in afrikanischen Ländern werden auch erwähnt, beschrieben. Kolonialismus und Rassismus werden auch thematisiert. Also das sind alles Punkte, die wir sehr kritisiert haben und wo die Autorinnen von diesem Schulbuch das tatsächlich, ich sehe das zum ersten Mal, tatsächlich aufgenommen haben. Es gibt allerdings auch dringende Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel werden Hilfsorganisationen nicht kritisch hinterfragt. Also geht es um Hilfe oder eher die Idee von Reparationen? Dient die Hilfe einem Selbstzweck? Handelt es sich um sogenannte White Charity? Auch dazu ein Dokumentarfilm, den ich auf dem letzten Slide verlinkt habe. Bei der Sprache, also es gibt große Verbesserungen bei der Sprache, aber nichtsdestotrotz finden sich noch einige Reproduktionen. Vor allem das Kapitel über die Raumanalyse spiegelt diesen sogenannten White Colonial Gaze, der weiße koloniale Blick. Also da wird angenommen, dass SchülerInnen der siebten Klasse in der Lage sind, auf 2-3 Seiten eine Raumanalyse, also 2-3 Seiten Text und ein paar Bilder, eine Raumanalyse in Afrika vorzunehmen und zu sagen, ja, was fehlt da oder was müsste so, welche Ideen können wir entwickeln, erarbeiten, um die Menschen dort ein besseres Leben zu ermöglichen. Also das ist sehr anmaßend. Auch die Zielgruppe ist weiß. Also es gibt da so eine Doppelseite, wo eben SchülerInnen abgebildet sind, die diese Rahmenanalyse oder die da irgendwas machen. Das sind alles Weißschülerinnen. Und was wirklich fehlt, ist ein Kapitel zu historischen und gegenwärtigen Migrationsdynamiken. Also Migration als unbedingten Bestandteil der gesamtmenschlichen Entwicklung. Dieses Thema ist auch sehr wichtig, um damit auch diese Räume, also Europa und Afrika, wir sind hier, die anderen sind dort, das stimmt alles schon lange, schon seit Jahrhunderten gar nicht mehr. Und dieses Thema wird da nicht behandelt. Also offene Fragen, die ich auch noch habe, hat der Verlag Strukturen für rassismuskritische, diskriminierungssensible Schulbuchentwicklungen etabliert, was die Inhalte, Methodik und Didaktik angeht. Werden alle Bücher in allen Bundesländern, Fächern, Jahrgängen, Schultypen und Reihen? Ich habe Ihnen schon gesagt, der Schulbuchmarkt ist extrem divers. Entsprechend überarbeitet oder handelt es sich um ein Schulbuch, wo bestimmte Autorinnen, bestimmte RedakteurInnen eben das Bewusstsein haben und da was verändern wollten, aber es ist das eine isolierte Aktion. Also ich habe da noch keine anderen Schulbücher gesehen. Und eine dringende Empfehlung an die Verlage, eben eine institutionell verankerte Beteiligung von ExpertInnen zur rassismuskritischen und diskriminierungssensiblen Bildung an der Schulbuchentwicklung von Anfang an. Weil, wenn ich mir dieses Schulbuch anschaue, ich sehe wirklich das Bemühen und ich sehe den Fortschritt auf jeden Fall, aber ich sehe auch, dass von uns ExpertInnen und gerade auch von ExpertInnen aus der schwarzen Community, aus der afrodiasporischen Community, niemand beteiligt war und niemand gefragt wurde, weil sonst bestimmte Sachen dort nicht vorgekommen wären. Und wenn das nicht passiert, dann wird das eben ewig so weitergehen. Und Forderung an die Politik, staatlich implementierte, unabhängige Antidiskriminierungskommission für Entwicklung, Beratung und Zulassung von Lehr- und Lernmaterialien. Das ist wirklich ganz wichtig, damit dieses rassistische Wissen nicht weitergegeben wird. So, und das ist mein letzter Slide. Ich hoffe, ich habe nicht zu doll überzogen. Wir haben uns mit dem Thema Schutz gegen Diskriminierung an Hamburger Schulen an der HAW Hamburg im Rahmen eines anderen EU-Projekts beschäftigt. Das Projekt CHIEF, Cultural Heritage and Identities of Europe's Future, was Ende des Jahres, des letzten Jahres abgeschlossen wurde. Und da haben wir einen Policy Brief, also politische Empfehlungen, entworfen unter dem Stichwort strukturelle Probleme erfordern strukturelle Lösungen. Also diese einzelnen Verbesserungen hier und da, hat jemand irgendwas verstanden und will irgendwas verbessern. Das ist gut, das ist super zu begrüßen, das ist wichtig. Aber wir sehen, das handelt sich um ein strukturelles Problem. Deswegen haben wir empfohlen, eben auf drei Ebenen sozusagen das zu implementieren. Auf der einen Seite eine Antidiskriminierungskommission, die sich um Bildungspläne, also in Hamburg heißen sie Bildungspläne, woanders heißen sie vielleicht Schulpläne oder Lehrpläne oder wie auch immer, Sie wissen, was ich meine, um Bildungspläne kümmert, aber auch um die Curricula der LehrerInnenbildung, also Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und auch um Schulbücher, also eben neue Inhalte erstellt. Und die Schulbücher auch, eine Kommission, die Schulbücher auch zulässt, nach bestimmten rassismuskritischen, diskriminierungskritischen Kriterien. Dann eine Beschwerdestelle, wo SchülerInnen, aber auch Lehrende of Color, Diskriminierte, die Diskriminierung, Rassismuserfahrung machen, wo sie sich unabhängig beschweren können und wo diese Fälle dokumentiert werden. Und die Beschwerdestelle muss auch über Möglichkeiten verfügen, Maßnahmen zu ergreifen oder auch Sanktionen zu verhängen. Und an jeder einzelnen Schule einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, die im engen Kontakt mit diesen beiden Stellen zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Maßnahmen an der Schule auch implementiert werden. Und alles drei sollte natürlich miteinander in Verbindung stehen und nachhaltig staatlich finanziert werden, unabhängig sein, das ist ganz, ganz wichtig, die Unabhängigkeit und auch mehrheitlich aus ExpertInnen aus rassifizierten und marginalisierten Communities sich zusammensetzen.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Der versteckte Rassismus, Afrika im Schulbuch. Ein Vortrag von Dr. Elina Marmer von der HAW Hamburg, online gehalten am 8. Februar 2022, organisiert vom AK Kolonialgeschichte Mannheim und der GEW Mannheim.